Schönen guten Morgen, hallo zusammen. Heute ist Donnerstag, der 8. April. Wir starten in einen Brief, einen echten antiken Brief des Neuen Testamentes. Da wird nicht erzählt, wie in einem Evangelium, das wir jetzt gelesen haben. Da wird argumentiert. Damit wir ihn wertschätzen können, diesen Brief, und verstehen können, müssen wir wissen, wer hat eigentlich wann, wem, weshalb oder wozu geschrieben. Orientieren wir uns ein wenig. Die Christengemeinde des Ortes Kolosse, und der Ort, der lag in der heutigen Türkei. Diese Gemeinde wurde nicht von Paulus gegründet, sondern von seinem Schüler Epaphras. Kolosse wurde um 60, 61 nach Christus durch ein Erdbeben zerstört. Da fällt mir die Endzeitrede von Jesus ein, aus dem Lukasevangelium. Da lasen wir von Erdbeben. Genau. Ja, traditionell hält man Paulus für den Verfasser des Briefes. Im griechischen Text fallen aber einige sehr gravierende sprachliche und inhaltliche Unterschiede zu anderen Paulusbriefen auf, sodass Ausleger der Ansicht sind, dass ein Mitarbeiter des Paulus, ein sogenannter Paulus-Schüler, den Brief verfasst hat. Vielleicht Timotheus oder Epaphras. Diese Ausleger rechnen mit einer Abfassung in der letzten Gefangenschaft in Caesarea oder Rom Anfang der 60er Jahre des ersten Jahrhunderts. Andere rechnen sogar mit einer Abfassung zwischen 64 und 80 nach Christus. Wie kommen die da drauf? Dann wäre ja die Stadt schon zerstört und Paulus wäre auch schon gestorben. Wie soll das also gehen? Das hat mit dem Phänomen Pseudepigraphie zu tun. Ganz kurz bedeutet das, ein Schüler schreibt unter dem Namen seines Lehrers einen Text im Sinne des Lehrers, um seine Gedanken weiterzuführen. Das war damals durchaus üblich. Wenn man das auch für biblische Texte annimmt, dann könnte ein Paulus-Schüler im Geiste des schon verstorbenen Paulus und inspiriert durch Gottes Geist den Brief geschrieben haben. Wenn das für dich ein völlig neuer Gedanke ist, dann ist er etwas herausfordernd. Wer hier tiefer bohren will, der kann den Artikel im Bibilex, dem wissenschaftlichen Bibellexikon der Stuttgarter Bibelgesellschaft, im Internet lesen. Wie dem auch sei. Auf jeden Fall will der Kolosserbrief das theologische Denken der Paulusbriefe weiterführen. Und das gelingt ihm sehr gut. Wir finden ihn deswegen zurecht im Neuen Testament, auch wenn einiges gegen eine Verfasserschaft des Paulus spricht. Nicht zuletzt nennt der Brief selbst Timotheus mindestens als Co-Autor. Der Anlass für den Brief waren falsche Lehren. Die lehrten, dass die Welt von Engeln und Elementarmächten beherrscht wird und die deswegen zu verehren sind. Daher sollten sich die Christen beschneiden lassen, heilige Festtage einhalten und bestimmte Speisevorschriften befolgen. Okay, nun endlich hinein in den Text aus der Basisbibel. Paulus, nach dem Willen Gottes, zum Apostel von Christus Jesus berufen, und der Bruder Timotheus. An die Brüder und Schwestern in Kolosse, die zu den Heiligen gehören und an Christus glauben. Wir wünschen euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater. Die Absender werden genannt und die Empfänger. Und eine gute Übersetzung sollte nicht mehr nur von Brüdern sprechen, sondern von Geschwistern oder Schwestern und Brüdern. Diese familiäre Anrede hat sich bis heute wohl in allen Kirchen gehalten. Damit wird Verbundenheit und Nähe ausgedrückt, Zugehörigkeit und auch eine gewisse Gleichheit. Damit wird aber auch leicht der Eindruck erweckt, als wäre Gemeinde eine große Idealfamilie.
Manchmal überfordern wir uns mit dem Wunsch nach solch einer Idealfamiliengemeinde. Auf der anderen Seite tut uns eine warme und herzliche Gemeinschaft natürlich gut. Nur haben wir alle ein unterschiedliches Bedürfnis nach Nähe. Eine Frage: Benutzt du die Anrede Bruder oder Schwester? Bedeutsamer ist die Anrede, die Bezeichnung Heilige. Das ist nicht moralisch gemeint. Wir sind nicht besser als andere Menschen. Wir sind Gottes Eigentum. Wir gehören ihm oder zu ihm. Das ist gemeint. Alle Heiligen sind auch Sünder. Und das sieht man auch immer noch. Das Beste ist der Zuspruch von Gnade und Frieden. Im Griechischen fehlt da das Verb. Gnade euch und Frieden von Gott, unserem Vater. Das ist im Deutschen überhaupt kein richtiger Satz. Daher die sinnvolle Übersetzung in der Basisbibel. Doch was bedeuten diese Schlagworte Gnade und Friede? Gnade ist die aktive göttliche Liebe, die die Trennung zwischen Gott und Mensch überwindet. Und Friede ist das dann so hergestellte neue Verhältnis. Gottes Gnade haben wir erkannt und angenommen. Und in Gottes Frieden leben wir, mitten in dieser Welt, mitten in deinem Alltag. Und dieser Friedenssegensgruß wird im Namen Gottes zugesprochen. Das ist mehr als wünschen. Und das ist gut jüdisch. Und dann wird näher präzisiert, unserem Vater. Da klingt der Abba von Jesus durch, den die Jesus-Schüler, mittlerweile Christen genannt, mit unserem Vater anreden. Vers 3. Jedes Mal, wenn wir für euch beten, danken wir Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Denn wir haben von eurem Glauben an Jesus Christus und eurer Liebe zu allen Heiligen gehört. Beides erwächst aus der Hoffnung auf das, was im Himmel für euch bestimmt ist. Davon habt ihr bereits gehört durch die Verkündigung der Wahrheit. Sie besteht in der guten Nachricht, die zu euch gekommen ist. In der ganzen Welt trägt sie Früchte und breitet sich aus. Genau so geschieht es auch bei euch seit dem Tag, an dem ihr von Gottes Gnade gehört habt. An diesem Tag habt ihr erkannt, was sie in Wahrheit bedeutet. So habt ihr es von Epaphras gelernt, unserem lieben Helfer und treuen Diener von Christus bei euch. Er hat uns auch von der Liebe berichtet, die der Geist Gottes in euch geweckt hat. Jo, ein langer Satz. Puh. Ein Hauptverb. Danken. Und an dem hängen 9 Partizipien. So kann man im Deutschen überhaupt nicht sprechen. Der Verfasser ist sehr höflich. Er dankt für den vorbildhaften Glauben an Jesus Christus und die Liebe zu allen Weggefährten, also Mitchristen, hier Heilige genannt. Pädagogisch ist das ein guter Einstieg. Die kritischen Punkte werden noch früh genug kommen. Beides, die Glaubensbeziehung zu Jesus und die Liebe zu den Mitglaubenden, wächst aus der Hoffnung. Worauf hofft man? Die Glaubenden hoffen auf das, was im Himmel bereit liegt. Ja, und was ist das? Wird gar nicht genannt. Die Gute Nachricht-Bibel ergänzt hier und spricht vom Leben, das Gott im Himmel bereithält. Die Ausleger sprechen vom Heil. Das wurde ihnen verkündigt durch das Evangelium, durch die Wahrheit. Und diese Wahrheit trägt weltweit Früchte. Welche? Na, Glaube und Liebe. Und genau diese Früchte sieht man auch bei den Christen in Kolosse. Seit wann? Na, seitdem die Gnade Gottes bei ihnen verkündet wurde. Denn sie konnten genau diese Früchte auch bei Epaphras, dem Evangelisten und Gemeindegründer, sehen. Und der wiederum hat dem Verfasser des Briefes von diesen Früchten erzählt, besonders von der Liebe. die ist ein eindeutiges Zeichen für das Wirken des Heiligen Geistes. Also, das ist die Argumentationskette. Es beginnt mit der Verkündigung des Evangeliums. So wird die Hoffnung auf das geweckt, was im Himmel für dich bereit liegt. Aus dieser Hoffnung wiederum wächst in dir Vertrauen zu Jesus und Liebe zu den Mitglaubenden. Wenn du fremde Menschen lieben kannst, dann ist das ein Zeichen dafür, dass die Geistkraft Gottes in dir wirkt. Und nun kommt die Fürbitte, Vers 9. Deshalb beten wir unablässig für euch, seit dem Tag, an dem wir davon erfahren haben. Wir bitten Gott, dass er euch die vollständige Erkenntnis seines Willens schenkt. Das geschieht durch alle Weisheit und Einsicht, wie der Heilige Geist sie gibt. Ihr sollt euer Leben so führen, dass es dem Herrn Ehre macht. Versucht ihm zu gefallen mit allem, was ihr tut. Alles Gute, das ihr vollbringt, soll Früchte tragen und die Erkenntnis Gottes soll bei euch zunehmen. Gott wird euch dazu mit aller nötigen Kraft ausrüsten, wie es seiner Macht und Herrlichkeit entspricht. Dann könnt ihr alles standhaft und geduldig ertragen. Die Glaubenden in Kolosse sollen in der Erkenntnis wachsen, damit sie wissen, was der Wille Gottes ist. Wie wächst Erkenntnis? Ja, denkt da mal drüber nach. Wie wächst Erkenntnis? Durch Lobpreis? Durch Fasten? Visionen? Bibellesen? Durch Weisheit und Einsicht? Durch Nachdenken und Verstand? Das sind die Aufgabenfelder des Heiligen Geistes. Wer gedankenlos die Bibel liest, der wird nicht in der Erkenntnis wachsen, sondern nur in einer Buchstabenfrömmigkeit. Mir fällt auf, Erkenntnis ist nicht abgeschlossen. Manche Christen meinen, wenn sie Jesus erkannt haben, zum Glauben gekommen sind, dann sind sie am Ziel, weit gefehlt. Damit fängt der Weg der Erkenntnis an. Wir sind gestartet, unterwegs. Erkenntnis führt mehr und mehr zu einem dem Herrn gemäßen und wohlgefälligen Verhalten. Es geht darum, dass bei den Glaubenden ein Lebensstil wächst, der Jesus erfreut und alle Ehre macht. Früher sagte man, dass Jesus an Kino, Theater und Tanzen keine Freude hat. Solche Sätze zeigen nur, wie wichtig es ist, selbst in der Erkenntnis zu wachsen. Also, wie verhält man sich in einer Pandemie? Wie lebt man in der Klimakrise? Wie geht man in der Familie miteinander um? In der Nachbarschaft? Wie geht man mit Menschen um, die anders leben und lieben wie andere? Da gilt es in der Erkenntnis vollumfänglich zu wachsen. Da brauchen wir mehr als einzelne Bibelstellen, mehr als Tradition. Wir brauchen Erkenntnis. Aber hallo, wir müssen erkennen, was ist hilfreich und gut und was ist nur fromm und vertraut. Aber nicht im Geist des Evangeliums, nicht schöpfungsgemäß. Erkenntnis ist anstrengend. Überlegen, abwägen, Unsicherheit ertragen, sich von alten Erkenntnissen verabschieden und weitergehen. Dazu braucht es Kraft und Mut. Auch muss Trägheit überwunden werden. In all dem, Gott schenkt Geduld und Langmut, also Durchhaltevermögen und dazu auch Freude. Die gehört noch zu Vers 11. Denn Erkenntnis kitzelt Freude hervor. Aber die Basisbibel, wie fast alle Übersetzungen, ziehen die Freude zum Vers 12 hinüber. Da heißt es dann, dankt dem Vater mit Freude. Er hat euch fähig gemacht, Anteil zu haben am Erbe der Heiligen, die im Licht leben. Er hat uns von der Macht der Finsternis gerettet und der Herrschaft seines geliebten Sohnes unterstellt. der schenkt uns die Erlösung, die Vergebung unserer Sünden. Gut, mit Freude danken macht auch Sinn und vor allen Dingen viel Freude. So endet das Gebet. Dankt Gott. Warum? Er hat euch bevollmächtigt. Ihr gehört zu denen, die Gott gehören. Ihr habt Anteil am Erbe der Heiligen. Erbe? Was ist da denn mit gemeint? Immer diese Begriffe. Was für ein Erbe? Ja, das ist ein Bild für das Heil im Himmel. Darauf bezieht sich auch die Formulierung, die im Licht. Im Licht ist das Erbe bei Gott. Als Licht hat Gott die Glaubenden aus der Macht der Finsternis gerettet und ins Reich seines Sohnes versetzt. In ihm haben wir Erlösung, den Nachlass der Sünden. In ihm, in Christus. Christus ist dieser Raum. So kann man fröhlich und mutig leben. So kann und muss man immer wieder fragen, wie sieht dementsprechendes Leben in dieser Welt aus? Wie leben wir Glaube an Gott und Liebe zu den Mitmenschen? Und wie gehen wir mit unserer Schöpfung um? Shalom für diesen Tag.